I sing at Penn when the puck come down, bang, you know, before the other guys, nobody there, you know. My arm go comes out, then the game stop, then start up.
Hallo und herzlich willkommen zu der 9. Episode vom NHL vs. NLA Podcast. Heute wieder euer Gastgeber, Dominik Stipfer, @HCFN88 und mein Co-Host,
der Micha Hofer, @Eurocaps. Und Dominik, wir sind heute mal im gleichen Raum und man wird das vielleicht hören, wir sind nämlich zusammen in Davos.
Richtig, genau. Und so haben wir uns gedacht, also, hey, come on, wir sollen nicht im Sommer das schönste Stadion der Welt anschauen, die schönste Stadt der Welt. Ja, nein, also eigentlich ist es nur so, das letzte Wochenende, weil... Ja.
Ja, und das Resultat ist jetzt ein Travel-Podcast und die Qualität wird dementsprechend leiden, wie das letzte Mal auch schon und alle Episoden vorher. Ja, wir sind es auch gewöhnt.
Genau, also von dem her nichts Neues. Also, für mich gibt es jetzt doch auch mal ein paar interessante Themen zu besprechen. Ich hätte es nicht gedacht, dass im Juni noch so weit kommt. Mhm. Also, das eine Thema, das natürlich sehr interessant ist im Moment, das betrifft das europäische Eishockey.
Ja.
Da geht es zum einen um die Champions League, dort hat es die ein oder andere Veränderung gegeben. Und zum anderen geht es natürlich auch um die European Club Hockey Alliance.
Affiliation Alliance?
Genau, also ihr wisst, glaube ich, was es geht.
Wir haben uns da perfekt eingelesen.
Richtig, genau. Also das ist ja gegründet worden jetzt in, im General Meeting im ersten in Berlin.
Genau.
Und das ist schlussendlich so ein Zusammenschluss von vielen europäischen Profi-Hockey-Vereinen, wo das Ziel hat, eigentlich sich so als Arbeitgebervereinigung zu betätigen.
Mhm. Die Idee dahinter, in meinen Augen jetzt aus der NHL-Sicht, ist einfach, der NHL auch mal ein bisschen eins auszuwischen, dass sie letztendlich nicht einfach die Spieler gratis können abholen bei den europäischen Clubs und dass wir je nachdem jetzt vielleicht sogar einer kleinen Fee entgegenschauen, die wir kommen, wenn die NHL-Teams die Spieler von diesen Clubs wollen holen.
Das ist absolut möglich. Es ist auch eines der formulierten Ziele für den neuen Verein, dass man möchte in dem Sinne den ganzen Transfermarkt zwischen dem Nordamerika und Europa möchte regulieren können und darauf auch Einfluss nehmen. Und das ist eines von den 5 Hauptzielen, die sie formuliert haben. Ein weiteres Hauptziel war, dass man möchte als Interessengruppe und auch Druckgruppe wirken, wenn es um Spielerverträge usw. so geht allgemein. Also auch so ein bisschen die Lohnspirale im europäischen Hockey vielleicht ein bisschen bremsen, weil es ist so, europäisches Hockey ist momentan wirtschaftlich gesehen nicht besonders lukrativ.
Ja.
Und es wird momentan nicht besser. Und durch den Zusammenschluss soll jetzt da eigentlich etwas entstehen, wo das europäische Hockey retten soll.
Mhm.
Das wird sicher interessant. Ein anderes Ziel, was mir auch sehr gut gefällt, natürlich, ist, dass man gesagt hat, man möchte in sogenannten aufstrebenden Märkten das Hockey auch jetzt vermehrt fördern.
Mhm.
Und das finde ich natürlich auch finde ich grossartig. Also gerade so ein Ort wie England zum Beispiel hat sehr viele geistungsfähige Fans für Hockey. Aber das Hockey ist einfach nur nichts.
Mhm.
Und dann braucht es vielleicht auch so einen europäischen Zusammenschluss, wo man dann kann versuchen, diesen Orten zu helfen, dass auch etwas wert im Eishockey.
Der Paul Bissonnette war ja dort ein absoluter Superstar, wenn er in die englische Liga gegangen ist im Lockout. Was vieles über die englische Liga aussagt. Ich finde die Idee eigentlich auch nicht schlecht. Klar hätte ich gerne weiterhin, dass die NHL-Teams die hohen Spieler gratis bekommen. Weil ich natürlich auf der Seite der NHL stand, aber ich verstand natürlich, dass ja, du investierst als Club all das Geld, deine jungen Spieler zu fördern, nachher werden sie draftet und sie gehen einfach über und du hast im Prinzip nichts davon. Ich sehe das absolut ein, dass das ein formuliertes Ziel ist von ihnen, da vielleicht ein bisschen Geld können rauszuholen.
Richtig, und es ist interessant, wie das Ganze aufgenommen worden ist im internationalen Hockey. Also gerade für die IOF ist das sehr begrüßt worden. Der René Fassel hat es dazu geäußert bei dem Eröffnungsmeeting und hat gesagt, ja, wir fänden das gut, dass jetzt die europäischen Clubs repräsentiert werden, sind in der IOF auch willkommen.
Mhm.
Das ist auch eines der Ziele, dass wir den IOF gegenüber sich repräsentieren als europäischer Verein. Und das ist sicher keine schlechte Sache. Der Vorstand für dem Ganzen übernimmt ein Schweizer, wie bei der IOF auch. Bei der IOF haben wir den René Fassel als Präsident. Bei dem neuen Verein ist jetzt der Marc Lüthi, der CEO vom SCB,
genau,
der jetzt auch dort die Leute übernommen hat. Und aus der Schweiz machen eigentlich den namhaften Verein alle mit. Jetzt liste gar nicht vor mir, aber es ist sicher auch, also ich weiss, Davos ist dabei, Bern ist dabei, Zürich ist dabei, Fribourg.
Also das sind glaube ich alle 3 oder so, wenn ich es recht
genau. Und sogar Rapperswil aus dem ACB hat sich dort angeschlossen. Mhm. Also, es ist sicher eine sehr gute Sache. Die grossen Namen sind alle vertreten, meiner Meinung nach.
Genau.
Wird interessant und ich denke, es nimmt auch ein bisschen Einfluss die andere Sache, die ich eben noch diskutieren möchte. Champions Hockey League.
Genau, gehen wir doch über in das.
Genau, also da hat es jetzt auch Big News gegeben. Jetzt gerade letzte Woche. Es gibt neue Modus. Und eigentlich das, was niemand wirklich erwartet hat, ist getroffen. Und zwar, Champions League wird weiter existieren.
Genau. Sechs Jahre haben sie jetzt einen Vertrag.
Richtig, oder? Genau. Also es hat einmal geheißen, es gibt 3 Jahre das System mit den Founding Teams, wo Geld zahlen und dafür fix dabei sind bei der Champions League. Das hat die Champions League gebraucht, um finanziell überhaupt können anfangen zu arbeiten. Ja. Und man ist dann davon ausgegangen, dass nach 3 Jahren dann ja, das Ganze dann ausläuft. Das war ja so gewesen. Und dass dann irgendwie niemand mehr das kann finanzieren und das Ganze wieder stirbt. Und jetzt ist doch schon ein Jahr, bevor es überhaupt 3 Jahre vorbei sind, also nach 2 Saisons, ist jetzt schon bekannt geworden, man wird anfangen ab 2017-18 mit einem neuen sportlichen System, wo es keine gesetzten Teams mehr gibt, wie wir es jetzt haben. Nur die, die Geld haben, sind einfach dabei, das gibt es dann nicht mehr. Sondern wird sich wirklich jedes Team müssen sportlich qualifizieren. Und es sind jetzt auch neue Medienverträge abgeschlossen worden mit Infront für das ganze Vermarkten, Fernsehrecht und so weiter, über 6 Jahre.
Ja.
Nach den 3 Jahren. Und das zeigt doch sehr stark, dass das wahrscheinlich wird überleben und wird weiterleben.
Also du schätzt, dass es realistisch ist, dass die 6 Jahre wirklich durchgehalten wird?
Richtig, es ist jetzt auch bekannt geworden, dass sie Preisgelder erhöhen können. Das habe ich gerade heute gehört. Das hat Martin Baumann, der CEO der Champions League, übrigens auch
ein Schweizer.
Richtig, hat das so formuliert, dass jetzt auch Preisgelder erhöht worden sind. Also kann man davon ausgehen, dass es irgendeinen finanziellen Rang gefunden haben. Und ich glaube, es ist ja der richtige Schritt, um das Interesse zu generieren. Das haben wir gesehen, 2007, 2008 war es, glaube ich, wo die Champions League das erste Mal stattgefunden hat. Oder einmal, verbessert gesagt, in einem anderen System. Dort sind wirklich nur die meisten Qualisieger in dieser grossen Liga.
Genau.
Dort haben wir Zuschauerzahlen gehabt, obwohl es ein neues Produkt auf dem Markt war, sofort ein riesen Interesse. Also, dort sind Stadien ausverkauft in Skandinavien, in Mitteleuropa, in Russland, überall. Und in der Champions League, die wir jetzt haben, sind es nur ein paar wenige Early Adopters, sage ich mal. Es waren wenige Clubs, wo Fans und Clubs wirklich das voll angenommen haben. Davos ist so einer, da bin ich stolz, das sagen zu können. Aber andere Vereine, wie es in ZSC haben wir gesehen, ist das nicht der Fall gewesen.
Ja.
Und wenn aber nach dem sportlichen Modus anders wirkt und wirklich Teams dabei sind vermehrt, wo, sage ich mal, was verdient haben, wirklich das sportliche Niveau auch entscheidender wird, dann wird das definitiv besser. Und vor allem, das Wichtigste ist mit dem neuen Modus jetzt, es spielt dann nur noch 32 Teams mit, anstatt 48. Es gibt Platz für KHL. Und das ist ja ganz klar so gesagt worden. Das Ziel ist, KHL zu integrieren, die Knöchel laufen. Und der Moduswechsel ist mit Absicht darauf hinzuzielen, dass er nachher auch die KHL mitspielt.
Okay, ja.
Wenn das dann der Fall ist, dann wird die Champions League wahrscheinlich ein Revival haben wie damals 08. Und dann wird es dann sehr interessant.
Ja, ja, dann haben die Schweden und Finnen endlich mal ein bisschen Competition.
Richtig, ja, wo aus den Bündner Bergen kommt.
Genau, okay.
Nein, also das ist etwas, was ich sehr, sehr wichtig finde, dass es jetzt dass es passiert ist. Und ich finde aber auch wichtig, was viele Leute da kritisiert haben, dass weiterhin mit diesen kleinen Teams geschaffen wird auch. Es wird weiterhin von den Tiefenliegenden ein Team, etwa, vielleicht sogar zwei, je nachdem, wie sich die schlönen in der Champions League, können sich auch, wie man es von UEFA kennt, können sich verdienen, dass im Jahr darauf mehr Teams dürfen mitspielen.
Okay, ja. Yeah.
Und das finde ich cool. Also es ist wie im Fußball, wie man das kennt. Eine Liga, die sich sehr gut schlägt in der Champions League, kann dann nachher auch wirklich mehr Champions League-Plätze bekommen. Bis maximal 5. Nach momentaner Rangliste wäre jetzt die Schweiz auf Platz 4, hätte auch noch 5 Plätze in der Champions League.
Wer ist Dritter?
Voraus wäre noch Tschechien.
Okay.
Das ist eben basierend auf den letzten 2 Champions League-Saisons. Und noch ganz vorne die Finnen und Schweden.
Ja, logisch.
Und nachher wird es abgestuft, oder? Also desto schlechter die Liga, oder desto schlechter die Liga gespielt in der Champions League, desto weniger hat es Plätze nachher zum Netten. In der Champions League dann auch mitspielen. Aber ich finde es gleich cool, weil es wird aus Frankreichs Team mit dabei sein, immer der Meister, es wird aus England immer der Meister dabei sein. Und ich finde eben, wenn wir schon das Ziel haben in Europa, auch die kleinen Hockey-Länder in dem Sinn zum Wachsen zu bringen, dann finde ich, das ist der richtige Schritt.
Absolut, ja.
Also da freue ich mich drauf. Es wird dann interessant sein, um zu sehen, wie es genau umgesetzt wird und so. Und ich meine, klar, das Argument, dass er immer noch hin zum Kunst kann mitspielen, ganz am Tisch ist es nicht. Es spielen immer noch 5 Schweden, 5 Finnen und 5 Schweizer mit. Andererseits muss man auch sagen, wenn man im Fußball schaut, dort beschwert sich niemand, wenn 5 deutsche Mannschaften Champions League spielen und 5 spanische. Dort ist es normal.
Ja.
Also, das wird man im Hockey halt dann auch so haben. Finnen,
Schweden. Dafür ist die Qualität vom Spiel schlecht höher. Also vom Turnier.
Ja, richtig. Weil jetzt sind dann nachher nicht mehr, bis aus der Schweiz, sind so 5 Teams dabei. Aber dann ist dann kein Zug mehr dabei. Oder wenn sie schlecht spielen, zum Beispiel. Oder was haben wir gehabt? Bern mit in den Playouts? Nein, stimmt nicht ganz. Aber im ersten Jahr Champions League haben wir irgendein Team dabei gehabt aus der Schweiz, das im Jahr vorher in den Playouts gespielt hat.
Ja.
Und das wird es nicht mehr geben. Das wird es schlicht nicht mehr geben dann. Gut. Und ja, mal, da freue ich mich drauf. Aber sonst ist nicht so viel gelaufen im europäischen Hockey.
Mhm.
Doch etwas, ein Trade, den es noch gegeben hat, interessant, Robert Kosal, tschechischer Stürmer von Davos.
Mhm.
Damit wäre die Ausländer von Davos nicht komplettiert.
Ja.
Ich habe ihn nicht kennt vorher, ich bin sehr gespannt.
Helsinki?
Kann sein, ja. Also er ist einmal sicher Läufer, ist sehr stark.
Mhm.
Wird interessant zu sehen, wie das funktioniert nächstes Jahr. Also die Katzensohn und Pedro Lindgren haben wir ja immer noch.
Ja.
Dort wissen wir, wie es spielt, da kommt jetzt noch ein schneller tschechischer Stürmer dazu, plus dann eben in der Verteidigung der grosse schwedische die schwedische Wand, der Rahimi.
Ja.
Genau. Ja. Mal, also, aber sonst gehen wir jetzt schon mal zu den NHL über. Ich glaube, dort ist mehr gelaufen jetzt, die letzten zwei
Wochen. Ja, dort ist einiges passiert. Wir haben ja letzte Woche keine Episode machen können, weil du da den gepflegten Eishockey-Sport betrogen hast. Der Stanley Cup ist vergeben worden. Seit wir das letzte Mal eine Episode gemacht haben an Pittsburgh Penguins.
Ja, schade.
Schade war es, ja. Nein, man muss schlecht sagen, sie sind das ganze Finale durch eigentlich das bessere Team gewesen. Wenn wir haben 6 Spiele gehabt, eigentlich 18 Drittel. Eigentlich sind nur 2 davon wirklich San Jose Drittel gewesen.
Mhm.
Also in meinen Augen hat Pittsburgh wirklich dominiert. Es ist nicht unbedingt sehr spannendes Finale gewesen, nicht nur durch das, sondern es ist halt, du hast nicht die grossen Storylines gehabt, mal abgesehen vom Phil Kessel. Und es hat auch nicht irgendwie die grossen Ausschreitungen gegeben, wie Vancouver, weder neben dem Eis noch auf dem Eis.
Und aber das so. Haben wir jetzt EM.
Genau, ja, da sind jetzt die Ausschreitungen neben dem Feld absolut vertreten. Ja, aber in meinen Augen war es einfach nicht so ein spannendes Final gewesen. Ich habe dann nach dem Spiel 3 auch aufgehört zu schauen, was mich jetzt nicht qualifiziert, da gross etwas auszusagen.
Aber es sagt relativ viel über das Finale aus. Also das kann ich jetzt sagen, wenn der Micha aufhört, Hockey zu schauen, obwohl er genau weiss, nachher hat es kein Hockey mehr, dann muss er genau schon recht schlecht sein.
Es ist, ja, ich möchte es nicht es ist ja schön, haben wir 2 neue Teams gehabt, jetzt endlich wieder mal, nicht mehr LA oder Chicago im Finale, ein bisschen etwas Neues. Dass Pittsburgh gewonnen hat.
Aber am Schluss ging gleich wieder das Team, das doch 0-9 erst das letzte Mal eine Sendung
gebracht
hat. Und dort 2-mal hintereinander im Finale war. Also doch wieder einer von den üblichen Verdächtigen.
Das stimmt, ja. Mit San Jose eigentlich auch ein Team, das eigentlich schon lange mal hätte sollen ins Finale kommen.
Das ist richtig. Also ganz die große Überraschung, wenn es Nashville oder St. Louis im Finale gestanden wäre, das haben wir dann noch nicht gehabt.
Nashville übrigens mein Pick für den Finalstein 2017. Ich glaube, die kommen richtig gut. Und der Ryan Johansson wird mit dem Phil Kessel, mit dem Steven Stamkos auf seiner Linie relativ viel können bewegen.
You das heard ist it here first. Du hast sehr eine gute Aussage, dann schmeißt man dazu Romagnosi Conn Smythe Trophy.
Genau, ja, das könnte absolut passieren. Nein, ich glaube, Nashville kommt gut. Du hast gerade Conn Smythe Trophy angesprochen. Nice Segue. Der hat mich ein bisschen das Problem, die ist nämlich an Sidney Crosby gegangen. Und in meinen Augen hat Sidney Crosby das schlecht nicht verdient. Ich habe ein bisschen das Problem mit, wie Conn Smythe gewotet wird. Es ist nämlich so, du hast 12 Leute, die dort einen Vote abgeben können. Und es sind je 3 von denen, die wählen können, sind Vertreter oder Journalisten von den jeweiligen Teams. Das heisst, du hast zum Beispiel 3 Leute von San Jose, wo eigentlich Pittsburgh-Spieler erst sehen, wenn sie im Finale gewesen sind, weil sie sich vorher im Team gefolgt. Das Gleiche gilt natürlich für Pittsburgh. Und der Conn Smythe ist eigentlich ein MVP von den Playoffs, von der ganzen, nicht vom Finale. Und der Sidney Crosby hat in den ersten 2 Runden überhaupt nichts gezeigt.
Ja,
hat
jetzt also für mich wäre da ja ein richtiger Pick eigentlich. Jetzt von Pittsburgh kann ich schlecht beurteilen, verfolgt den Westen halt mehr. Für mich wäre ein Logan Couture oder ein Joel Thornton noch eher. Eigentlich Conn Smythe wieder. Andererseits ist es eine Tradition, dass man eigentlich tendenziell den Pokal, also den Conn Smythe Trophy schon eher an einen Sieger gibt schlussendlich.
Genau, ja. Das ist eigentlich immer so. Es gibt Jace Shiger in 03 ist so einer, der zum Beispiel als Verlierer den Conn Smythe bekommen hat. Es ist eigentlich schon Tradition, dass es ein Gewinnerteam ist. Dort hat aber in meinen Augen der Phil Kessel die viel besseren Playoffs gespielt, wenn du es wirklich das Ganze anschaust. Oder auch ein Chris Letang kannst du diskutieren, ob er nicht vielleicht vor dem Sidney Crosby gewesen wäre. Ja, aber es war ein schnelles Finale gewesen. Ich hoffe, dass die Spielweise jetzt sich ein bisschen wieder mehr etabliert, dass wir ein bisschen wegkommen von den Big Bodies und Crashing the Net und so, dass ein bisschen mehr Finesse reinkommt.
Also so ein bisschen mehr zum Schweizer Spiel zum Beispiel.
Ja,
kann man das so sagen? Ich bin schon der Meinung, das ist natürlich etwas, was in der Schweizer Liga zumindest von den meisten Teams recht zelebriert wird. Also so eben ein technisches Spiel, ein bisschen mehr Finesse, weniger das eben Crashing Ball ist. Das ist einfach bei uns nicht.
Ja, das stimmt, das könnte man tatsächlich so sagen. Okay. Das Hockey ist auf die Art auch spannender, als wenn du einfach hinten rein stehst. Oder Trap spielst mit New Jersey.
Absolut, ja.
Gut, das wäre Stanley Cup-Final. Haken wir das mal ab, weil so viel Spass hat es mir nicht bereitet. Etwas, was mir Spass bereitet hat, sind Trades gewesen, die passiert sind.
Ich habe Albträume gehabt von Trades.
Ich habe Albträume gehabt von Trades, ja. Das ist verbunden mit einem Trade, der, glaube ich, schon vor unserer letzten Episode passiert ist. Der Eric Branson von Florida nach Vancouver ist für den Jared McCann. Und der Jared McCann ist einer der grossen Hoffnungen, jungen Hoffnungen von Vancouver. Und ich habe dann irgendwie geträumt, dass sie jetzt auch der Bo Horvat, die grosse Hoffnung, getradet haben für den Mike Santarelli von Anaheim, wo nicht so ein grossartiger
Hocker ist. Wo ist da gerade Albtraum? Also mein Anaheim, oder?
Also, das ist nicht unbedingt ein Albtraum, das ist einfach der Jim Benning und sein Seich.
Also wir haben da einen GM in einer Liga, wo so schlechte Trades macht, dass es Hockey-Fans gibt und Träume davon haben, was für schlechte Trades er noch könnte machen.
Genau, aber es kommt immer wie mehr kommt die Frage auf, ist es wirklich der Jim Benning? Wir wissen mittlerweile seit jetzt letzter Woche, glaube ich, dass die Owners das Team verkaufen.
Und von Vancouver?
Von Vancouver, genau.
Das ist jetzt mir neu.
Ja, voilà. Und die Idee ist jetzt, oder man nimmt an, dass sie jetzt einfach nochmal in Playoffs kommen nächstes Jahr, damit ihr Team natürlich den möglichst höchsten Wert hat, wenn sie es dann abschiebt. Und jetzt stellt sich ein bisschen die Frage, ist der Jim Benning wirklich so blöd? Oder hat er das einfach wegen Druck von der Geldgeber gemacht? Gut. Ein anderer Trade, den wir hatten, war ziemlich blöd gewesen, aber nicht jetzt ein blöder Trade, sondern eigentlich ein Resultat von einem blöden Signing, nämlich der Brian Bickle, der zusammen mit einem grossen Jungtalent Oliver Teräväinen nach Carolina geht für einen Second und Third Pick. Chicago hat schlicht einfach Geldprobleme gehabt.
Ja, mit Cap Space.
Der Bickle hat zu viel gekostet und jetzt ist halt müssen dein grosse Junge, nach dem Panarin, das grosse Junge Nachwuchstalent müssen reinlegen, damit du nächstes Jahr noch irgendwie, der Panarin möchte ja auch einen Vertrag, damit du nächstes Jahr irgendwie die Leute noch drunter bringst, unter Cap. Andere Sachen, die passiert sind, haben vor allem mit Coaches zu tun. Dort sind jetzt ein bisschen Puzzleteile an den richtigen Ort gekommen. Dieses Team hat ganz etwas Lustiges gemacht.
Ja, also wir haben schon darüber geredet haben. Der Randy Carlyle ist zurück auf Anaheim.
Mhm.
Die Fans freuen sich mega. Also ich habe nur einen Twitter-Poll gesehen, wo die Frage war, wird Anaheim sich verbessern zu einem Randy Carlyle? Und wenn sehr viele Leute mitgemacht haben, ein paar tausend Fans von Anaheim, schlussendlich war die Antwort irgendwie, 95% glauben nicht daran, dass es besser wird unter ihm.
Mhm.
Was doch sehr aussagekräftig ist. Klar, wir werden es sehen, muss man Chance geben nochmal. Aber ich meine, das letzte Mal, als er bei Anaheim war, hat es nicht wirklich viel gebracht.
Aber muss man wirklich? Also, ich finde es ganz komisch, weil eigentlich gerade die Corey Perry und der Ryan Getzlaff, die eigentlich den Carlyle vertrieben haben aus Anaheim, sind jetzt die grossen Advokaten, für ihn wieder zurückzubringen und das ist super Sieg und so. Das ist ein bisschen komisch. Der GM, der Bob Murray, ist immer noch der gleiche, den er entlassen hat und jetzt wieder geholt hat. Für mich war klar, dass wenn du den Bruce Boudreau entlässt, wirst du nicht mehr der gleiche Coach wieder, also nicht mehr das gleiche Niveau an Coaching, du wirst nicht mehr gleich gut sein ohne Bruce Boudreau. Ich habe aber verstanden, warum du einfach ein bisschen neuen Wind hast wollen reinbringen. Jetzt mit dem Randy Carlyle wird es einfach so viel schlechter. Ich meine, du hättest immer noch andere Optionen auf dem Markt. Und Kevin Denin für mich ist zum Beispiel...
Okay, aber ich meine, die guten Optionen auf dem Markt, die sind eben schnell weg gewesen. Oder Anaheim einfach nicht rechtzeitig reagiert.
Du hast, ja, das ist absolut richtig. Aber jetzt auch Calgary hat nach Anaheim den Hire gemacht von Glenn Gulutzan. Und auch das ist wahrscheinlich, also über ihn weiss ich zu wenig, hat erst mal bei Dallas ein bisschen gecoacht, glaube ich, für ein Jahr oder so. Aber das wird von den Medien einmal als viel besserer Hire gewertet als der Randy Carlyle.
Ja, Anaheim hat es ein Jahr gehabt. Das ist im letzten Jahr wert, die Jahrzeit muss Standing abholen. Sie haben es verpasst. Die Playoffs sind leicht genügend gestimmt.
Mhm.
Ich sehe es auch so, wahrscheinlich ist das jetzt wieder für ein paar Jahre. Ich weiß nicht, mit Gates und Perry jetzt nicht, ob es möglich ist in Zukunft. Ich sehe das relativ pessimistisch. weil doch einfach bei diesen zwei aus den Playoffs die Leistung nicht stimmt.
Das stimmt, ja, aber auf der anderen Seite hast du eine sehr junge Verteidigung und im John Gibson einen sehr jungen Goalie, der potenziell könnte das Team wieder
lücken. Ja klar, der John Gibson ist natürlich eine der grössten Goalie-Hoffnungen in Nordamerika allgemein. Also er ist sicher unglaublich gut, aber auch er hat einfach gezeigt, dass er unter Druck nicht gut Hockey spielt. Das ist einfach klar, er ist noch jung, aber ich meine, er ist halt schon, ja, das bräuchte jetzt einen daheim, oder? Weil defensiv ist noch nie ihre grosse Stärke, habe ich das Gefühl gehabt. Sie sind offensiv, in der Saison war er offensiv recht stark gewesen, sehr viel Goal geschossen, aber defensiv, naja. Und dann bloß dort hinten ein Goalie, der gut hat. Und Anderson hat das besser gemacht diese Saison als John Gibson.
Absolut, ja. Anderson war einer der besten Goalies gewesen, diese Saison in meinen Augen. Da kommt wahrscheinlich ein Trade auf uns zu mit dem Anderson diesen Sommer. Ich glaube nicht, dass sie ihn werden behalten. Ich glaube, sie möchten jetzt wirklich das Zepter mit John Gibson übergeben.
Ja, richtig, ja.
Der Mike Yeo hat einen Job gefunden, einen sehr interessanten, der von der Wild Mittel in der Mitte des Jahres entlassen worden ist. Er ist bei St. Louis. Und der Ken Hitchcock, der Coach von St. Louis, hat bekannt gegeben, dass er nur noch ein Jahr wird coachen. Und der Mike Yeo ist jetzt dort Assistent für ein Jahr.
Ja, dann wird
er nachher, genau, ist schon fix. Also, es ist auch öffentlich so kommuniziert worden, dass er der direkte Nachfolger ist. Wird sehr eine interessante Dynamik geben in diesem Coaching-Duo, nehme ich an. Was ich nicht ganz verstand, also der Ken Hitchcock, so ein militärisches Arschloch. Du gehst gerade zum nächsten militärischen Arschloch, wenn du eigentlich genau gesehen hast, dass ein Tarasenko, das passt ihm überhaupt nicht. Wir werden sehen, wie es rauskommt. Aber auch dort sicher eine spannende Entwicklung. Noch ein paar Assistant Coaches, der Scott Stevens, der riesige Verteidiger, der New Jersey lang hat, von Bruce Boudreau ist er jetzt Assistant in Minnesota. Der Kirk Muller hat nicht mehr wollen unterschreiben bei St. Louis, weil sie ihm nur einen Einjahresvertrag haben wollen geben. Er ist jetzt auf Montreal gegangen und ist wahrscheinlich dort, das ist jetzt nicht offiziell kommuniziert worden, aber wenn dann der Molson endlich mal das Duo Bergevin-Therrien entlässt, weil offensichtlich muss die einfach im Duo entlassen, weil der Bergevin wird Therrien offensichtlich nicht entlassen. Wenn die zwei dann mal weg sind, ist wahrscheinlich der Kirk Muller
der nächste.
Nein!
Das ist ja die grosse Frage in Montreal. Kann ein Trainer, der nicht bilingue ist, in Montreal ein Team coachen?
Ja, im Moment ist die Antwort noch nein. Mit dem Guy Boucher haben sie da natürlich eine riesige Möglichkeit vergeigert. Es gibt noch ein, zwei andere. In Boston haben wir auch einen, der Französisch redet, der vielleicht seinen Job geliefert hat. Ich habe das Gefühl, der Kurt Muller ist absolut einer, der wartet, dass jetzt irgendjemand eine Öffnung aufgeht. Und ich glaube, er hat da relativ gut gegambelt mit Montreal.
Definitiv. Und im Notfall bring back Ralf Krüger.
Genau. Auch der ist ja übrigens in der Rumor Mill für den Anaheim-Job. Der Greg Wyszynski, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann.
Er ist ja momentan immer noch in Southampton im Fußball in England sehr engagiert. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er in absehbarer Zeit wieder nach Nordamerika ins Eishockey zurückkommt.
Das hätte Greg wahrscheinlich über viel Bier von irgendeinem komischen Fan mitbekommen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Noch etwas Viertes, was wir vielleicht sollten ansprechen. Wir haben eine Legende verloren. Der Gordie Howe ist mit 88 gestorben. Letzte Woche.
Ja.
Am Tag vor dem Stanley Cup.
Mr. Hockey.
Mr. Hockey, genau. Was ich zu ihm vielleicht, was ich euch allen kann empfehlen, es gibt einen Film, der heisst Mr. Hockey und das ist die Geschichte von Gordie Howe, wenn er, nachdem er seine NHL-Karriere vorerst beendet hat, in die WHA gegangen ist mit den Houston Arrows und dort mit seinen Söhnen können zusammenspielen. Es ist ein Spielfilm eigentlich, aber es ist sehr interessant, sagt auch ein bisschen zwischen der WHA und der NHL, was da ein bisschen abgegangen ist mit dem Gretzky, wo die WHA gegangen ist und so, und die NHL hat das nicht so cool gefunden. Gordie Howe, das Gleiche. Es zeigt auch das gut auf und es zeigt in meinen Augen eigentlich wirklich nicht schlecht, was der Gordie Howe für einen war. Ich habe einen Tweet gesehen und ich weiss jetzt nicht mehr, ob es von Mike Babcock oder von seinem Sohn war. Es war einmal einer der beiden Babcocks. Und der Tweet war, The first time I met Gordie Howe, he elbowed me in the head and said, keep your head on a swivel. Das war der Mensch.
Ja, grossartiger Mensch wahrscheinlich.
Offensichtlich. Ja, eben für seine Ellbogen bekannt. Natürlich für das Nummer 9 bei Detroit. Es wird jetzt auch diskutiert, ob man das Nummer 9 auch möchte für die ganze Liga sperren.
Bis 99 vom
Wayne Gretzky. Bis 99, genau. Etwas, was in meinen Augen eigentlich schon lange hätte sollen passieren, wenn du an die anderen 9s denkst, zum Beispiel Maurice Richard oder so, wo wir gehabt haben. Der Gretzky hat ja das 99 auch wegen Gordie Howe gehabt. Sie sind Best Buddies gewesen, trotz der Altersunterschied.
Gut. Ja. Mal.
In dem Fall haben wir heute uns noch ein Diskussionsthema überlegt.
Ja, richtig. Wenn ihr ja wisst, letzte Woche hat es keine Episode gegeben, weil ich in Frankreich war. Mhm. Der gepflegte Rasensport mir mal anschauen. Ja. Jetzt habe ich mir natürlich ein paar Gedanken gemacht. Ich meine, ich war jetzt das ganze Wochenende hier, habe das Ganze drum und dran so ein bisschen mitbekommen und erlebt, wie so eine EM abgeht eigentlich dort. Mhm. Also mit allem Positiven, allem Negativen, wirklich, was einfach dort läuft in so einer Stadt, wenn EM ist.
Ja.
Und dann habe ich mir mal überlegt, ich war ja schon der Hockey-WM in Prag vor 2 Jahren zum Beispiel, und dann haben wir überlegt, warum ist im Hockey nicht das Gleiche?
Mhm.
Ich meine, wir reden bei beiden von einem Sport, wo Menschen enorm begeistert, wo es viele Fans hat, wo die Fans auch hingehen, die Menschen schauen und so weiter. Aber wenn ich in Prag in die Stadt gelaufen bin, jetzt vielleicht jemand, der mal irgendwo in den Garten dabei ist, wo es ein paar Fans draussen gehabt hat.
Mhm.
Okay, das Stadion war dann nachher schon voll und so, aber die Stadt ist irgendwie, das ist nicht so wirklich gespürt. Also in Prag noch eher, hat noch Public Viewing gegeben und so recht ein, weißt du.
Ja.
Und wenn du aber nachher jetzt in Frankreich gehst, du kommst in die Stadt rein und in jeder Beiz ist voll mit Fans. Es wird überall gesungen, Bier getrunken und das am Morgen am 10. Und es ist einfach ein riesen Fest mit anderen Nationen und so weiter. Es wird überall, es läuft alle mit dem Trikot rum und so weiter. Tourismus macht dann keiner mehr in dieser Stadt eigentlich. Also es ist dann wirklich komplett Ausnahmezustand. Und da habe ich grundsätzlich gedacht, das ist eigentlich eine mega coole Sache.
Ja.
Abgesehen von den negativen Nebenerscheinungen, die es gibt im Fußball. Da habe ich auch ein, zwei nette Rencontre gehabt mit der französischen Polizei, aber es ist
halt einfach so. Avec les bâtons.
Richtig, avec les bâtons. Aber grundsätzlich eben, warum haben wir im Eishockey nicht einfach auch so eine riesen Euphorie oder einen Ausnahmezustand, wenn ein EM oder, also EM haben wir nicht, wenn ein EM stattfindet. Und was ich mir einfach überlegt habe, ist, ob es oft diskutiert worden ist halt einfach der Rhythmus. Also meine, EM findet alle 4 Jahre statt.
Ja.
Dann hast du zwischendurch mal noch die WM, aber die findet dann auch nicht immer in Europa statt. Das heisst, für meist wirklich alle 4 Jahre in Europa ein grosses Turnier.
Ja.
Und dementsprechend ist auch die Euphorie dann viel grösser.
Absolut.
Ich bin überzeugt, wenn du Eishockey WM nur alle 3 Jahre würdest machen zum Beispiel, würde das automatisch ganz anders aussehen dann. Wenn nachher so etwas Grosses dann stattfindet. Also,
was ist der Grund, dass man die jährlich macht? Weißt du das? Sind es finanzielle Gründe?
Richtig. Also die IHF verdient ja eigentlich Geld nur an der U20-WM, wenn sie in Nordamerika stattfindet, und an der AWM. Und mit dem Geld müssen sie alle anderen Turniere subventionieren.
Okay.
Und alle ihre Ausbildungsprogramme und so weiter. Und das verstehe ich auf eine Art auch. Anders bin ich der Meinung, vielleicht ist es möglich, wenn du das gescheit Market ist, dass wenn du es jetzt halt alle 2 Jahre machst, mal vielleicht alle 3 Jahre später, dass es dann möglich ist, das auszugleichen. Wenn du dann sagst, okay, mach es nur alle 3 Jahre, dafür haben wir dann das Stadion voll. Jedes einzelne Spiel, es reisen so viele Fans an, wir können noch Merchandise machen, brutal und so. Vielleicht kannst du es dann reinholen, ich weiß es nicht. Aber es ist einfach so ein mein Traum, ich meine, wenn du das gesehen hast, eben in dieser Stadt, das ganze Feeling und so, also so etwas mal zu erleben an einer Hockey-WM, das wäre schon cool.
Was halt auch cool ist bei der EM, denke ich, ist, dass du wirklich von jeder Nation einfach Vertreter hast und dass es so ein bisschen International Mingling ist.
Genau.
Nice word also, there.
Also ich meine, zwischen mir haben jetzt mega viel Party gemacht mit England, wo in Linz sie sind. Also, das ist natürlich so, es braucht auch Fans von anderen Ländern. Ich weiss eben, die Schweizer reisen viel an die WM, aber eben in Prag habe ich vor allem Schweizer getroffen. Dann die Deutsche hat es ein paar gehabt und ein paar Österreicher.
Ja.
Und logisch, die Tschechen überall, logisch. Aber ich meine, es ist einfach nicht das Gleiche, wie jetzt dort, wenn du nach einer Stadt hineinkommst, hat es ein paar tausend Schweizer, ein paar tausend Engländer, ein paar tausend, was hat es noch gehabt, Ukrainer, Deutsche. Das ist dann schon.
Und du denkst, okay, hat das Potenzial so können zu begeistern in europäischen Ländern?
Ich behaupte mal, wenn du es wirklich weniger oft durchführst, dann würden einfach die Leute, die es sonst gar nicht leisten können, das ist im Hockey ein Problem. Das
ja, nicht, absolut.
Das sind Menschen aus anderen Ländern, das ist vor allem aus dem Osten. Ich meine, die Athleten zum Beispiel sind enorm begeisterungsfähig und gehen mega viel an die WM und so. Aber auch dort, ich meine, wenn noch ein WM stattfindet, noch jemand, was relativ teuer ist, dann kommen die Leute halt dann auch nicht.
Ja.
Wenn du jetzt sagst, du machst es nur alle 3 Jahre, dann kommen automatisch mehr Leute. So viele in den Fußball bringst du nicht an. Aber
logisch.
Und ich meine, aber andererseits ist es für alles nur in einer Stadt.
Mhm.
Also ist es vielleicht tatsächlich möglich, wenn du sagst, eben, es findet weniger oft statt, dadurch reisen keine mehr Leute an, es muss besser Marketing, also ein besseres Marketing muss an.
Mhm.
Vielleicht bringst du es dann an, dass du in einer Stadt so ein bisschen.
Marketing ist natürlich absolut etwas, was ich finde, dass unsere Eishockey-WM überhaupt nicht im Griff hat.
Richtig, also die IOF macht da auch zu wenig, mhm. Ganz klar. Also bei den Nationalverbänden, je nachdem, also ich finde, der Schweizer Hockeyverband kommt langsam, marketingmäßig, ja. Hat immer wieder mal gute Ideen, finde ich. Wird dann langsam ein bisschen professioneller, das ist nicht schlecht eigentlich. Also auf Social Media gibt es jetzt ein paar Sachen, die recht gut sind, finde ich. Auch in der Vorbereitung und so, da wird etwas gemacht für die Fans. Aber die IOF selber.
Ja, man muss fairerweise sagen, sie haben jetzt zum Beispiel mit der Olga, die da Sachen gemacht hat, haben sie jetzt mal einen Step in die richtige Richtung gemacht.
Aber ich meine,
mit dem YouTube-Channel und so Sachen. Sie bringen es ein bisschen mehr an die Leute als auch schon. Aber ich meine, wenn du es vergleichst mit der Aufruhr, die du hast eben mit Fußball, dann ist es nichts.
Ja, und schon nur Merchandise. Also ich habe mich jetzt schon länger nicht darum kümmern, aber vor 2-3 Jahren habe ich mir das Nazi-Trikot kaufen.
Mhm.
Die, was damals im Fan schon für den Nazi hatten, sind schlecht gewesen, also haben mir nicht gefallen. Dann wollte ich einfach ein WM-Trikot kaufen.
Ja.
Und hast du das Gefühl, die IOF hätte damals einen Fanshop gehabt? Eben, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, das müsste ich mal nachschauen. Aber die haben mal einen Fanshop online.
Ja.
Ich meine, wie soll das funktionieren? Also, das ist einfach so etwas mega Wichtiges. Und dann musst du halt wirklich irgendwie auch dann für das Turnier, weißt du nicht einfach, wenn ich bin in Prag, da hast du irgendwie ein paar Bugs, die du kannst kaufen und irgendwie, ja, was hat es noch gehabt? Ein paar wenige Maskottchen und so, wirklich auf die WM bezogen ist. An der Fußball-EM hat es einen riesen Stand, wo es einfach T-Shirt gibt, einfach EM16 mit deinem Land drauf und so, mhm. Du kannst das offizielle Programm dazu kaufen, mhm. Und so. Es ist alles Zeug, wo easy money ist, meiner Meinung nach.
Mhm.
Und das wird einfach nicht gemacht für die IOF. Oder zu wenig zumindest.
Ja. Wenn vielleicht mal die anderen Leute, also andere Leute, ich weiss nicht, du weißt wahrscheinlich besser, wie die IOF geführt ist, aber da muss, eben, es muss marketingmäßig muss schlicht etwas laufen.
Richtig, ja.
Du musst vielleicht auch, ich weiss nicht, wie es in Praxis ist, aber die Städte nehmen das nicht so auf, wie wir es am Fußball sehen, zum Beispiel Paris und so. Es wird weniger embraced.
Genau, Prag ist dort eine Ausnahme gewesen. Ist halt auch, ich meine, Prag ist meiner Meinung nach eine Welthockeystadt, muss man nicht diskutieren.
Ja, das war seine letzte WM.
Ja, das war die letzte WM.
Das wird auch schon gesagt. Aber,
genau, hat am Wenzelsplatz ein Public Viewing gegeben.
Mhm.
Das ist natürlich super, aber irgendwie hast du dann gleich immer noch das Gefühl gehabt, ja, irgendwie. Weißt du, also mit Public Viewings und so Sachen, es hat ein grosses gegeben, so eine Fanzone,
mhm.
Aber nachher so in den Bars und so, ist dann nicht überall gelaufen. Und ich meine, jetzt, wenn ich in Frankreich war,
mhm.
Da ist überall wirklich alles nur Fußball gewesen. Also es ist schon extrem. Also, und ich denke mir jetzt mal, wenn wir jetzt an nächstes Jahr auf Paris werden gehen, an die WM, dort wirst du nichts davon spüren wahrscheinlich, in Paris, in der Stadt, wenn ich so keine WM
ist. Ja, das ist wahrscheinlich.
Also das wird Business as usual sein, dort wirst du vom Stadion um etwas mitbekommen. Aber sonst wird in dieser Stadt nichts los sein, wenn nur wegen Hockey.
Ist natürlich auch jetzt nicht zwingend ein Hockeymarkt, das muss man da auch sagen.
Das ist richtig, aber ich meine, eigentlich müsste es an einer WM so sein, dass dann halt gleich irgendwie von der IOF etwas gemacht wird mit der Stadt zusammen. Oder? Also ich weiß halt auch nicht, das müsste halt einfach organisiert werden. Ich meine, die UEFA ist an so vielen Ecken und Enden dran, immer Zeug zu machen. Ich meine, es ist nicht nur in den Fans, sondern es ist sonst überall irgendwie Infostände, Volunteers, wo Fans helfen, die irgendwie den Weg suchen, was weiß ich.
Ja.
Ist einfach alles ein bisschen grösser aufgezogen und so. Eben die Frage ist es nötig im Eishockey? Momentan wahrscheinlich noch nicht, nein, aber also ich finde, wir müssen vielleicht einfach ein aggressiver Approach machen, wirklich versuchen, das aggressiver zum Wachsen zu bringen, das Ganze. Und nicht einfach so, hey, ist immer jemand gut, so wie es jetzt ist, es ist stagniert ein bisschen, ist okay. Das muss wirklich.
Ja, die Frage ist natürlich, ist ein Ansporn um von Seiten IHF? Weil sie machen offensichtlich nicht schlecht Geld im Moment.
Richtig, das sind auch Fernsehverträge, vor allem, die sie natürlich
genau, absahen. Sie machen jetzt grosses Geld mit dem. Ja, die Frage ist, was motiviert jetzt so einen internationalen Hockeyverband, da gross etwas zu ändern?
Ja, klar, das ist die grosse Frage. Warum soll sie überhaupt etwas ändern? Ja, klar. Ich habe einfach das Gefühl, wenn man nichts ändert und es immer so bleibt, dann weißt du, irgendwie gehst du nur noch ein, zwei Mal an die WM und irgendwann wird es langweilig.
Etwas, was vielleicht wäre, ist, dass die nordamerikanischen Länder mal die WM ein bisschen ernster würden nehmen. Weil dort könntest du, gut, auch dort, sie haben eigentlich einen Vertrag mit TSN, der wahrscheinlich ziemlich viel Geld einbringt.
Richtig, aber TSN, wo überträgt es den Match? Und ja. TSN 1? Nein.
Nein, ja.
TSN 2 oder 3, das hat einen ähnlichen Stellenwert dementsprechend wie der Spengler gegeben.
Mhm.
Und ich meine, ich bin da Ostfan und alles, aber sorry, ein Hockey-WM ist eigentlich der wichtigste Termin im internationalen Eishockey im Jahr. Auch vor allem, da ist der Spengler gegen Leute gegen, aber es ist gleich in Kanada, wird es etwa ähnlich wichtig wahrgenommen.
Mhm.
Das ist das ein ähnlich wichtiges Spaß-Turnier.
Ja.
Also, ich denke mir einfach...
Ganz schön gesagt.
Ja, also ich denke mir einfach, es wäre schön... Da kommt noch ein anderes Problem dazu, genau. Also, wir haben ja... Wir haben im Eishockey einfach nicht ein Turnier. Im Fußball ist einfach ganz klar, du hast die EM und du hast die WM, okay. Aber ich meine, vor allem die WM dann alle vier Jahre, das ist der Event auf der ganzen Welt, all die Teile der Nationen.
Gut, dann musst du sagen, das nimmt die Olympiade nie im Eishockey.
Richtig, aber genau das ist dann das Problem. Man hat dann eine WM, man hat eine Olympiade, jetzt haben wir den World Cup of Hockey.
Mhm.
Wieso hocken die Parteien nicht mal an den Tisch und überlegt sich mal irgendetwas, dass du dann einfach vielleicht kannst einfach etwas machen, auch nicht ganz so häufig. Und weißt, dann habe ich aber schon das Gefühl, dann wird es ganz anders aussehen.
Mhm.
Wenn du einfach sagst, hey, es gibt nicht nur die Olympiade und nicht nur den World Cup of Hockey, sondern irgendwie, oder du machst halt dann, kannst ja machen, in all zwei Jahren gibt es ein EM dann halt, dann spielt halt Nordamerikaner nicht mit, und dann gibt es für die Olympiade, wo dann Nordamerikaner auch dabei sind.
Goldback, Kanada und USA.
Genau, nein, aber dann gibt es noch eine, dann hast du für die Olympiade all die Jahre, und dort schaust du dann wirklich, dass es, probierst dann einfach das auch gut zu vermarkten und mit der IOF zusammen irgendwie etwas zu machen. Ich weiss, das wird sie
jetzt nicht machen. Vielleicht wird es jetzt ein bisschen in die Richtung gepusht, wenn das mit der Olympiade wirklich so mit der NHL so schwarz aussieht, wie es im Moment tut.
Ja.
Also wenn, gut, eben von der NHL aus ist es eigentlich gut, wenn es nicht an die Olympiade gehen. Aber ich glaube dann, wenn das wirklich wird wegfallen und nachher redest du das Jahr drauf von China, wenn das dann auch noch wegfällt und dann 8 Jahre, gut, das ist ehrlich gesagt ist es unwahrscheinlich, sie werden wahrscheinlich unbedingt auf China gehen, aber gesetzt den Fall, du hast 8 Jahre keine Olympiade mehr, dann wird die WM wahrscheinlich automatisch ein bisschen mehr embraced und dann wäre eben, also gerade jetzt die Jahre, wo sie eben vielleicht nicht auf Korea gehen, wäre vielleicht der Moment für die DHF zum
Genau, müssen wir auch schauen, wo die WM ausgeführt wird in den nächsten paar Jahren. Also nächstes gehen wir auf Köln und Paris.
Mhm.
Köln ist okay, das ist eine Hockeystadt, das haben wir damals 2010 schon gesehen. Die Deutschen sind sowieso begeisterungsfähig für solche Sachen.
Ja.
2010 hat ja ein Outdoor-Spiel stattgefunden, Deutschland und USA, das Eröffnungsspiel von der WM vor glaube 70'000 Zuschauern.
Ja.
In der wie Stadion heisst es. In Gelsenkirchen, das Stadion von Schalke 04.
Mhm.
Und das ist schon mal nicht schlecht, schon mal okay, da kannst du etwas daraus machen, Paris vielleicht weniger.
Mhm.
Das Jahr darauf gehen wir auf Dänemark,
ja.
Das ist 2018 dann, und 2019 gehen wir in Slowakei. Slowakei ist sicher auch interessant, und 2020 noch an, das ist aber dann für dich sehr grosse Chance, die Schweiz.
Ja.
Weil da haben wir definitiv sehr viele Hockey-Fans, und wenn man es jetzt die nächsten paar Jahre aufbaut, dann kann man 2020 könnte man so etwas wirklich anbringen, mal einfach so ein riesen Event. Neben, wenn du sagst, ja, eigentlich gehe ich nach Olympia. Probiere genau auf 2020 oder 2019 hin, wo sie zwei Hockeyländer stattfindet, einfach irgendwie etwas anderes bringen, dass du dann sagst, komm, okay, weiß auch nicht, wir schicken euch die Leute.
Ja.
Wird so schwierig in den Playoffs, aber
ja, das ist natürlich für mich ein anderer Faktor. Also,
aber warum fängt NHL nicht einfach wie alle anderen Ligen auf der Welt im September an, hört im Mai?
Ja, das ist ein grosser Diskussionspunkt. Jeff Merrick sagt, dass er immer wieder get your game out of June. Weil, der Juni ist nicht mehr ein Hockey-Monat, der Juni
richtig.
Ist ein Sommermonat.
Eben, wieso fängst du im September an? Das geht. Das macht es überall in Europa. Ich meine, die Saison in der Nazi-A fängt jetzt das Jahr auch wieder am 10. oder 9. 10. September fängt es wieder an.
Mm.
Und wir sind wieder fertig im April. Gut, klar, dann hat noch mehr Spiel. Bin ich jetzt bis Mitte Mai, aber dann kannst du abgesehen vom Stanley Cup Finale, kannst du den Rest auch schicken an die WM.
Ja, es gibt Argumente, die mir jetzt aber im Moment nicht in den Sinn kommen, aber das ist auch schon besprochen worden und es gibt tatsächlich, also was genau, eben, ich kann es jetzt nicht rezitieren, aber was sicher nicht wird passieren, ist, dass man von 82 Spielen runtergehen.
Nein, das
ist das ist keine Frage. Aber dass du könntest im September anfangen, nachher hast du einfach Training Camps und all das Zeug hast du dann im August.
Ist in der Schweiz auch so?
Ja, aber ja gut, das ist jetzt auch nicht so ein riesen Marketing-Ding, aber dann ist das Spiel im August. Und das ist
also ich bin der Meinung, da müssen wir auch versuchen, irgendeine Lösung zu finden. Also, eben, es wäre grossartig, es sei am Eishockey so gut, weil ich finde, Eishockey hat so das Potenzial in vielen Ländern. Auch die Schweiz. Ich meine, Eishockey ist da so beliebt eigentlich.
Ja.
Aber wenn Fußball-EM ist, gibt es überall Public Viewings und so und du kannst überall Fanartikel kaufen, wenn Hockey-WM ist, es interessiert sich zwar nicht ganz viele Leute dafür, aber es interessiert sich auch sehr viele Leute dafür. Mhm. Aber dort gibt es nie so etwas.
Ja.
Und warum? Oder? Also ich finde einfach, eben, wenn die Hure WM an Wichtigkeit würde gewinnen,
mhm,
dann hätte man vielleicht einfach auch mal die Chance, um wirklich eine Euphorie über Europa in den Ländern, die teilnehmen, zu auszulösen, dass es einfach vielleicht mal eine grosse Sache gibt. Ja. Ich weiss, bist du alles ein bisschen romantisch, denkst
du? Es ist absolut und sehr konkrete Vorschläge. Aber,
ja, es ist halt gleich. Also ich finde, nachdem man jetzt gesehen in Frankreich an der EM, denkt man halt schon, es wäre unglaublich cool, wenn es in meinem Lieblingssport auch passieren
würde. Ja.
Nicht nur denen, die doch den Ball auf dem Rasen rumschieben.
Mhm. Ja gut, ziehen wir den Podcast bis 2020 durch und dann machen wir eine Podcast-Party.
Genau, wir treffen uns alle im neuen Stadion in Zürich, wenn die Schweiz Weltmeister geworden ist.
Ja, genau, das wird sicher bald sein bis dann. Mit Stadien in der Schweiz passiert ja, das ja genau. Ganz schnell. Ja, fassen wir zusammen. Nur noch alle 2 oder 3 Jahre. Get your game out of tune. Und neue Marketingstrategien.
Richtig.
Bessere Marketingstrategien.
Und dann können wir vielleicht dann auch irgendwann mal, wenn das englische Hockey noch besser wird, irgendwo in einem Pub hocken am Abend vor dem Spiel und mit den Engländern Lieder singen.
Mhm.
So wie ich das jetzt gemacht habe.
Hull Bissonnette is on fire. And your defense is terrified.
Genau, etwas so. Etwas. Gut, Ausblick nächste Woche. Hockey ist jetzt definitiv vorbei.
Mhm.
Also gibt es da noch irgendwelche Training-Camps und so von irgendwelchen Junioren-Auswahl? Ich möchte da niemandem zunächst treten, weil es interessiert. Das kann es absolut geben. Ich habe das einfach nicht so im Kopf, wenn das Zeug stattfindet. Aber was sonst noch ist, kannst du mir vielleicht noch sagen?
Genau, ja, wir haben am Mittwoch, 22. Stimmt das? Geht etwa auf, hä?
Ja.
Haben wir die NHL Awards in Las Vegas. Dort werde ich dann auch das eine oder andere Hühnchen zu rupfen haben, da bin ich mir sicher. Ich bin nämlich schon mit den Nominationen überhaupt nicht zufrieden. Was dort sicher interessant wird, ist, Las Vegas wird, und da sind wir jetzt ziemlich sicher, der worst kept secret in Hockey, Las Vegas wird announced als neue Franchise ab 17-18
wahrscheinlich. Freude für das internationale Hockey.
Absolut. Und für das Hockey in Vegas, wo dort schon Fuß gefasst hat.
Genau. Nein,
aber du wirst natürlich, es gibt einen Expansion Draft und so, und das wird ganz ein interessantes Thema sein.
Dann hast du wieder viel zu erzählen im Podcast.
Richtig. Du wirst über das nächste Jahr immer hören, ja, guter Move, but die Expansion Draft. Und das macht das nächste Hockey-Jahr um einiges spannender.
Okay.
Am 25. ist dann der Draft. Es ist nur noch eine Woche bis zum Draft. Und nachher ist es nur noch eine Woche bis zu der Free Agency. Also es geht jetzt wirklich Schlag auf Schlag in der NHL. Und nachher flacht es dann auch langsam ein bisschen
ab. Ja, wie ich schon gesagt habe, in der Schweiz, was letztes Mal schon erwähnt, die ersten Testspiele am Ende Juli.
Mhm.
Also bis dahin gibt es für mich wahrscheinlich nicht mehr zu viel zu erzählen. Also mit der Champions League schon ein Glücksfall.
Das ist gut.
Aber so, dann beende ich mir den Podcast hier. Nehmen wir noch ein paar Bierchen, gehen wir durch den Swiss schauen.
Oh,
yeah. Haben wir Glück, dass es genau in der Wohnung ist, haben wir geplant gehabt. So.
Absolut, ja. Wir sind ja grosse Velo-Fans.
Richtig, also nach 2 Paaren sind wir gegangen vorher. Ja, well, dann wünschen wir euch auch noch eine schöne Sommerwoche und hoffentlich regnet es mit uns.
Genau, tschüss.